Hier ist nicht nur Radio frei, hier ist das Magazin unterdessen. Also eigentlich beide zusammen. Und dann ist da noch ein Dritter, der mitmischt, und der heißt heute Reino. Und Reino heißt euch alle, die ihr jetzt diese Sendung hört, wann es auch immer sei, herzlich willkommen bei Unterdessen. Und dann macht so ein Moderator auch das, was eigentlich sein Job ist. Er sagt nämlich an, was ist, nein, was sein wird. Also was kommt, mit anderen Worten. Und mit den längeren Wortbeiträgen sind wir heute ein wenig restriktiv. Es sind drei Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Einmal wie immer am Mittwoch Switch vom Frosch zum Vogel. Dann gibt's eine Wissenschaftsecke, und die beschäftigt sich in einem Teil mit dem Verhalten von Vögeln. Ihr werdet es nicht für möglich halten. Ich habe das nicht so ausgesucht, dass das zueinander passt, sondern es hat sich zufällig so ergeben. Dann haben wir noch ein Interview mit einem Referenten, der sich zum Thema reichlich desillusioniert auslassen wird in der kommenden Woche. Und das ist dann, dieses Interview ist dann die Vorbereitung auf diese Veranstaltung, zu der ihr euch hoffentlich durch dieses Interview hingezogen fühlen werdet. Und dieses Magazin unterdessen wäre kein Magazin, wenn da nicht noch Musik wäre. Und diese Musik habe ich heute nach einem völlig anderen Motto ausgewählt. Ich habe mir nämlich angeguckt, wer hat alles oder wer hätte alles an diesem 12. November, den wir heute haben, Geburtstag gehabt. Und da sind so viele Sachen zusammengekommen, dass ich dachte, wir machen die Musik, mit Ausnahme der ersten beiden Titel, die sich mit diesem Tag beschäftigen, ausschließlich mit Geburtstagswünschen für die entsprechenden Geburtstagskinder. Und der gesamte Strauß zusammen soll dann der Gruß zu eurem Geburtstag sein, wenn ihr den denn heute haben solltet. Glückwunsch! Nochmal willkommen zu Unterdessen. Und ich hatte gesagt, die ersten beiden Musiktitel sind welche, die sich mit diesem Tag beschäftigen. Und wie so oft habe ich als erstes ausgesucht ein Willkommen noch einmal musikalisch an euch von Niki Janowski.
Bienvenue dans ma vie. Tout est brillant ici. It's warm inside. My door's open wide. Don't stand outside. You can see from far away. It's the kind of place you'd like to stay. Kick off your shoes, forget your stride. Look. welcome to my life. Everything's full of light. Il fait gris dehors. Ne t'inquiète pas. De couleur dans mon cœur. You can see from far away. It's the kind of place you like to stay. Kick off your shoes, forget your strife. There's a light on in the hall, leading to a place where you can fall and rest your head. Close your eyes. Welcome to my life. Welcome to my life. Welcome to my life. Poubadadadadadé, bienvenue dans ma vie.
Niki Janowski hat uns so smooth hier in diesen Tag hinein begleitet und uns willkommen geheißen. In dem Originaltitel heißt es Bienvenue dans ma vie. Herzlich willkommen in meinem Leben. Und da wir heute den 12. November haben, habe ich natürlich auch wieder einen Song rausgefunden, der sich eben mit diesem 12. November beschäftigt. Und dieser Song, der heißt November the 12th und die Autoren sind Ben China und Avi Snow.
Come up, come up to my window to get warm. Keeps getting colder out nearly November 12th. And there's snow on the ground. This hold on me, lock me up, lock me up. Don't let me out of the cell. All this pain to compare. You wanna fight, you wanna love, you wanna take till it's too much. You wanna drown, you wanna choke. You want the red, get the rose out. Keep saving your best, keep saving your best. Get the last word. You got a look in your eyes. Tell me what all of it's worth. Saving up all your supplies. Saving up all of your secrets. You promise you never lie. I always know when you mean it. Keep
keep saving your best for last. Keep saving your best, keep saving your best.
Der 12. November, den wir heute haben, diesem 12. November galt dieser Song, den wir gerade gehört haben. Ich hatte eingangs gesagt, ich wollte mich heute mit vielen Geburtstagen beschäftigen und zu jedem dieser Geburtstage habe ich eine Musik ausgesucht. Das heißt, in einem Fall ist es keine Musik, aber ihr werdet auch das genießen können. Und zum allerersten Geburtstag, den ich jetzt erwähne, habe ich keine Musik. Mir ist keine eingefallen. Aber der Geburtstag ist am 12. November 1848 gewesen. 177 Jahre ist es her, dass die Deutsche, die Frankfurter Nationalversammlung, das Gesetz betreffend einer deutschen Kriegs- und Handelsflagge beschlossen hat. Und dieses Gesetz hat erstmals die Farben Schwarz-Rot-Gold als nationales Symbol vorgeschrieben. Diese Farben gehen auf die Befreiungskriege von 1813 bis 1815 zurück und alle Behauptungen, dass es eigentlich schon sehr viel länger her ist, dass diese Farben ein Symbol für die Nation oder für den Nationalstaat waren, die sind aus der Luft gegriffen. Die kann man zwar aufgreifen, aber sie sind nach meiner festen Überzeugung aus der Luft gegriffen, weil es vorher gar keine Idee von einem Nationalstaat gegeben hat, auch wenn es einmal das Heilige Römische Reich deutscher Nation gegeben haben sollte, so war dies kein Nationalstaat in unserem heutigen Sinn. Ich habe darauf schon mehrfach hingewiesen. In der Zeit des Heiligen Römischen Reiches gab es nämlich keine Nationalfarben. Als kaiserliche Farben wurden Schwarz und Gold verwendet, die in den Wappen vieler Reichsstädte vorkamen. Und in der Entstehungszeit der Heraldik, also der Wappenkunde im 12. Jahrhundert, wurde es üblich, in einen kaiserlich goldenen Schild den schon seit der Antike als Reichssymbol verwendeten Adler in Schwarz zu setzen, auf goldenem Grund. Und das erste Reichswappen dieser Art ist auf einem Silberpfennig Kaiser Friedrich Barbarossas zwischen 1172 und 1190 belegt. Und dann kam irgendwann auch mal das Rot dazu, mit dem man diesen Löwen und diesen Adler mit einem roten Schnabel und roten Greifkrallen versehen hat. Und da wird behauptet, dass auf diese Art und Weise dieses Schwarz-Rot-Gold entstanden ist. Das ist aber im Grunde genommen Unsinn, weil, wie gesagt, es einen deutschen Nationalstaat nicht gegeben hat in dieser Zeit. Das kam erst Anfang des 19. Jahrhunderts mit den Befreiungskriegen, wie gesagt. Und man hat allerdings aus praktischen Gründen dann bestimmte Farben präferiert. Im Zusammenhang mit der Idee eines deutschen Nationalstaats traten die drei Farben erstmals nämlich auf und sie entstammten den Farben der Uniformen des Lützowschen Freikorps, einer freiwilligen Einheit des preußischen Heeres unter Führung von Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow. Die Truppe trug schwarze Uniformen mit roten Vorstößen und goldfarbenen Messingknöpfen. Für diese Farbwahl gab es aber ausschließlich pragmatische Gründe. Die Angehörigen des Freikorps, darunter viele Studenten und Akademiker, waren nämlich sogenannte Selbstversorger. Das heißt, sie empfingen keinen Sold und rüsteten sich selber aus. Sie waren deshalb darauf angewiesen, mitgebrachte Bekleidung zur Uniform umzufärben. Und das war mit Schwarz als Grundfarbe am leichtesten. Goldfarbene Messingknöpfe waren weit verbreitet und leicht erhältlich und rot war die Abzeichenfarbe für Aufschläge und Vorstöße. Die Ulanen des Freikorps führten rot-schwarze Lanzenwimpel. Lützos schwarze Jäger waren damals in der Bevölkerung sehr populär. Sie verdankten ihre große Bekanntheit vor allem ihren vielen prominenten Mitgliedern. Und auch dieser Zusammenhang wird hergestellt, aber auch der hatte mit dem Nationalstaat eigentlich herzlich wenig zu tun. Und so ist es dann also erst 1848 gekommen, dass in diesem Revolutionsjahr Frankfurter Nationalversammlung diesen Beschluss gefasst hat, der allerdings vorher schon als nicht formeller Beschluss in der Nationalversammlung schon vor der Märzrevolution 1848 gefasst worden war. Soweit also zum ersten Geburtstag dieses Tages, den ich erwähnen möchte. Und dann gibt's gleich einen, liegt 100 Jahre zurück. Heute vor 100 Jahren geschah in der Geschichte des Jazz etwas, was man erwähnen müsste. Das ist auch kein richtiger Geburtstag, aber man sollte ihn trotzdem erwähnen. Nämlich in Louis Armstrong spielte am 12. November 1925 mit seiner neu gegründeten Formation Louis Armstrong and His Hot Five die ersten Aufnahmen ein. Zu hören sind neben Armstrong am Kornett seine Frau Lil Hardin Armstrong, Johnny Dodds an der Klarinette und Altsaxophon sowie Kid Ory an der Posaune und Johnny Sincere am Banjo. Und aus dieser Aufnahme habe ich eine von vieren rausgesucht, die damals entstanden ist, und die heißt Bucket Blues.
You know you can do it. Everybody from your knees can really do that thing. Hey, hey.
Legendäre Louis Armstrong war das mit seinen Hot Five. Das war der erste fast richtige Geburtstag, der an einem 12. November stattgefunden hat und der zu erwähnen ist. Und bevor wir zum nächsten übergehen, haben wir aus unserer beständigen Rubrik vom Frosch zum Vogel heute einen, der heißt In der Praxis. Ich habe diesen Beitrag noch nicht ganz hören können, aber Marie mit ihren Gästen wird uns erklären, worum es geht und wie man mit dem Thema in der Praxis vielleicht besser umgehen könnte, als man es sich auch vorstellen kann.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. Willkommen zu einer neuen Folge Switch vom Frosch zum Vogel. Ich freue mich, dass Lukas Osburg und Miriam Binder wieder hier sind. Hallo.
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 Was besprechen wir denn heute, Miriam? Du hast uns was mitgebracht. Hast du es selber erlebt?
Ich war dabei.
Du warst dabei.
Ja,
was ist passiert?
Es trug sich zu in einer Arztpraxis. Ich stand an der Rezeption und wartete auf die, Arzthelferin. Mhm. Die gerade nicht am Tresen war. Und bekam mit, dass neben dem Tresen auf den Besucherstühlen eine Frau saß, die versuchte, an einem Tablet das Anmeldeformular auszufüllen.
Und das war von der Praxis das Tablet?
Genau.
Oha.
Genau. Also Fortschritt. Und sie hatte einen Stift in der Hand, mit dem sie das Tablet bedienen konnte und ja, versuchte dann, wie gesagt, das auszufüllen. Und ich hörte dann nur, wie sie häufiger fluchte. So Scheiße, das geht doch gar nicht. Das ist doch Mist, das verschwimmt ja auch mal alles. Und ihr Mann saß daneben und sagte, na was denn, was ist denn los? Ja, das geht nicht, das ist hier totale Rotze. Also ich war auch überrascht, habe ich gemerkt, ob der Wortwahl, das hätte ich vielleicht in dieser Generation so nicht unbedingt verortet. Also sie war, ich würde sagen, Ende 60 und ja, dann war so die Reaktion erstmal, dass sie sagt, ich mache ja nicht weiter mit dem Scheiß. Und hat das Tablet genommen und auf den Tresen gelegt. Das können Sie selber machen. Und setzte sich wieder hin und wartete. Und dann kam die Arzthelferin wieder in diesen Raum rein, also wo der Tresen war. Und diese Frau sagte sofort, also hier, diese Tablets hier, das ist ja völliger Scheiß, was Sie hier haben. Das funktioniert ja gar nicht. Können Sie sich mal was Vernünftiges anschaffen hier für Ihre Praxis? Und die Arzthelferin, die war sichtlich perplex und sagte, können wir das gerne auch in Ruhe sagen und vielleicht noch einen Ton freundlicher und dann können wir auch gerne nochmal schauen, was da das Thema ist. Was denn, hat er auch dann noch gefragt, was denn da nicht funktioniert. Ja, das war so die Situation und ich habe gedacht, Mensch, das nehme ich doch mal mit dir her. Das ist doch so richtig schön. Genau. Ich habe auch gemerkt, dass die Energie bei der Arzthelferin da schon auch sich angestaut hat. Also merken ist ja auch mal so eine Sache, aber man merkt ja dann schon auch, okay, da wäre sie möglicherweise gerne auch so richtig explodiert und hätte vielleicht auch gern am liebsten Kontra gegeben und hat es aber unterdrückt. Und das wiederum hatte dann auch Auswirkungen auf unser Gespräch, also auf das Gespräch, was ich dann mit dieser Arzthelferin hatte. Mhm, genau.
Inwiefern, weil sie dann genervt noch von der...
Diese Anspannung war einfach
die hast
noch
du,
da.
Ja, gemerkt.
Und das führte dazu, dass auch unser Gespräch nicht mit so viel Gelassenheit funktionieren konnte, wie ich es mir gewünscht hätte. Sonst hätte ich möglicherweise auch noch andere Fragen gestellt. Und in dem Fall dachte ich dann aber, okay, also ich habe ja jetzt gerade mitbekommen, was hier eben vorgefallen ist. Und dann nehme ich mich heute zurück und platziere meine Fragen ein andermal. Mhm. So, genau. Ja, und ich würde gerne mal mit euch drauf gucken, was bei der älteren Frau los war. Und dann möglicherweise auch bei der Arzthelferin.
Lukas. Was denkst du, was könnte bei der älteren Frau in dem Moment lebendig gewesen sein, wie du es so gerne sagst?
Die ältere Frau, die sagt, was ist denn das hier für ein Scheiße mit dem Tablet?
Ja.
Ziemlich sicher frustriert, also das ist ja meine erste Vermutung, frustriert, verärgert, genervt, hilflos, ratlos, ja. Mhm. Aufgebracht ist noch ein bisschen ein anderes Wort für Frust oder Ärger. Das würde ich auf der Gefühlsebene vermuten. Tja, und auf Bedürfnisebene, also was ist da in ihr lebendig, wenn sie sagt, ah, so ein Scheiß hier?
Ja, also erstmal Leichtigkeit.
Soll einfach funktionieren,
ja, Leichtigkeit, soll funktionieren, Einfachheit. Genau, ja.
Vielleicht sogar Unterstützung, ja, dass sie sich Unterstützung wünschen, das einfach auf die Art und Weise ausdrückt.
Ich hatte gerade so einen Gedanken in Richtung, ich weiß aber nicht genau, was das, wie man das, welches Wort man nimmt. Sie ist ja, ich dachte sowas wie Selbstständigkeit. Sie ist ja plötzlich so abhängig und kann nicht selbstständig handeln, weil sie, weil das nicht geht mit dem Ding. Was ist das für ein Bedürfnis?
Selbstbestimmung oder Selbstwirksamkeit, so würde ich es nennen.
Ja, genau. Selbstwirksamkeit wahrscheinlich eher dann.
Halt was selbst zu tun, also was selbst tun zu können.
Genau, weil sie hat ja jetzt die Aufgabe oder hat vor, jetzt da ihre Daten bei der Praxis abzugeben und es geht jetzt nicht, weil wegen dem blöden Tablet.
Ja. Genau. So, ja. Genau, ja. Also ich kann sagen, ich habe das hinterher noch, also die Arzthelferin ist dann auch auf sie eingegangen und hat auch angeboten, das mit ihr gemeinsam zu machen, weshalb so das Thema Unterstützung bei ihr auf jeden Fall, also kann ich jetzt im Nachhinein auch sagen, definitiv da war, denn mit diesem Angebot kommen sie, wir füllen das gern auch gemeinsam aus, hat sich für sie auch total viel entspannt, ist sie selber auch ruhiger geworden und war auch so eine Erleichterung sichtbar.
So, das schon, also sie konnte das dann
annehmen. Als auch in der Stimme, das hat man dann schon, ja genau, sie war sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr das so angeboten wurde. Hm. Genau, ja. Das, also Unterstützung auf jeden Fall. Und na klar, wenn ich mit über 60 Jahren an sowas scheitere, bin ich möglicherweise schon auch einfach richtig frustriert, weil ich sonst erlebe, dass ich alles selbstbestimmt hinbekomme. So, eben unabhängig bin von...
Das ist mein anderes Wort für selbst etwas zu tun, also so wie du es gesagt hast, Marie, unabhängig sein. Das könnte so etwas sein auf der Seite.
Okay, also. Dann können wir noch die Sprechstundenhilfe, Arzthelferin angucken.
Wenn die hört von der Kundin, von der Patientin, sollen der Scheiß mit dem Tablet, was war die Formulierung genau? So habe ich es mir gemerkt, ich weiß nicht, ob es
eigentlich... So ein blöder Scheiß, die Technik funktioniert überhaupt nicht, können sie sich nicht was Vernünftiges anschaffen für die Praxis. Na, so, genau. Das verwischt hier immer. Ich kann das gar nicht setzen hier, also das Kreuz ist immer weg.
Ja, ja. Wie hat die sich vielleicht gefühlt?
Wenn ich das als Arzthelferin hören würde, wie würde es mir da gehen?
Vor allen Dingen auch, also wir legen ja immer großen Wert auch auf die Formulierung, was sagen wir, und gleichzeitig spielt ja immer auch das Wie. Und da sind wir ja bei der Haltung, ne?
Ja.
Spielt ja immer auch das Wie eine Rolle, ne? Und es ist was anderes, wenn die Sprechstundenhilfe reinkommt in den Raum. Und ich sage, also verzeihen Sie, ich bin gerade, das ist ja, haben Sie das schon mal erlebt? Das ist ja hier total blöd, ich kriege das überhaupt nicht hin. Ständig verwischt das und so weiter, als wenn die Sprechstundenhilfe reinkommt und ich sage, ja, das, was Sie haben, dieses Tablet ist völliger Scheiß, funktioniert überhaupt nicht. Können Sie sich nicht mal was Vernünftiges anschaffen? Wie soll man das denn machen? Also, und das ist jetzt nur minimaler Unterschied, finde ich. Es ist trotzdem klar ersichtlich, die Person ist frustriert. Und auf der einen Seite ist aber so ein, ich übernehme schon mal ein bisschen Verantwortung für mich, indem ich sage, ich kriege das hier gerade nicht hin, so. Und frage, so finde ich, um die Ecke oder durch die Blume schon mal ein bisschen nach Hilfe und Unterstützung. Und bei dem anderen kommt nur ein Vorwurf. Sie sind ja, was haben Sie denn hier für einen Scheiß gemacht? So, können Sie nicht mal so, da sind alle anderen schuld. Ne? Verantwortlich dafür, dass es nicht vorwärts geht. Ne? Und bei der Art und Weise, wie die ältere Frau da reagiert hat, also ich wäre erstmal völlig total irritiert.
Ich wäre
sprachlos?
Sprachlos verblüfft, so zurückgeschreckt, erschrocken, so würde es mir da gehen.
Ja.
Ich wüsste erstmal überhaupt nicht, was ich sagen könnte.
Und ich würde sofort innerlich eine Mauer hochziehen. So mich gegen diesen Angriff wehren. Also
krass.
So in eine Hab-Acht-Stellung gehen. So bereit für einen Angriff. Für einen Gegenangriff.
Ich würde genau das andere machen. Man kann einen Gegenangriff machen, man kann Starre machen oder Flucht. Ich würde zurückgehen. Also ich würde das innerlich so machen.
Aber also, wo sind wir da emotional? Also,
bei mir wäre es traurig, verletzt, also ich würde das so wahrscheinlich da nicht formulieren, also erstmal erstaunt und dann der Gedanke ist, das ist respektlos, also Respekt, um Respekt geht es mir. So ist bei mir ungefähr, also so die Schnellform von der Selbstempathie. Was wäre es denn bei dir, Miriam, wenn du die Arzthelferin wärst?
Na, ich überlege auch gerade, wenn mich sowas, also wenn mich sowas überrennt, wir hatten das ja auch schon mal, Unterscheidung von Gefühlen und Pseudogefühlen. Ich fühle mich überrannt, würde man möglicherweise, oder überrumpelt.
Vor den Kopf gestoßen.
Vor den Kopf gestoßen fühle ich mich, angegriffen. Sagt man ja so, angegriffen, sagt man ja so alltagssprachlich. Wie geht's mir damit? Neben der Hilflosigkeit und Traurigkeit, die ich glaube ich auch nicht so zeigen oder ansprechen würde, gerade wenn da so eine große Distanz ist, also wenn man sich nicht so nahe steht. Ne? Ach, da kommt doch mal wieder dieses empört und ich bin schon sauer.
Sauer ist so eigentlich was wie wütend, ne?
Ja, nicht ganz so stark wie wütend.
Nicht ganz so, aber
ja.
Genau. Die Richtung.
Ja, ja.
Okay. Genau. Das könnten die Gefühle sein. Ich habe auch ein bisschen die Zeit vergessen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Also dann auch die Bedürfnisse auf der Seite.
Du hattest eben schon was gesagt, Respekt.
Das wäre es bei mir,
respektvolles,
ja. Respektvolles Miteinander.
Miteinander wäre ein Bedürfnis.
Mhm. Auf Augenhöhe sich begegnen, also Gleichwertigkeit, Menschlichkeit auch. Mhm. Ein freundlicher Ton geht wieder,
freundlich ist aber auch schon wieder so eine Bewertung. Ne? Für den einen ist das... Ja, ja. Wenn ich so an meine Lieblingslokalität denke mittags, dann ist freundlich da was anderes als in anderen Lokalitäten.
Sag mal, was bei dir noch für ein Bedürfnis dahinter stehen würde, wenn du da sauer bist oder, was hast du gesagt,
empört.
Empört.
Ja, achtsam, also tatsächlich ein achtsamer Umgang miteinander.
Ja. Achtsam heißt in dem Zusammenhang sowas wie, ich habe einen Blick dafür, was macht was mit jemand anderem oder also wie ist dieses...
Ich bin mir bewusst, ob meiner eigenen Äußerung, also wenn ich jetzt das so in dem Ton ausspreche, wie kommt es sehr wahrscheinlich an.
Ja.
Genau.
Ja.
Also da einfach,
das meint achtsam.
Genau. Genau, Rücksichtnahme.
Dann wäre das eine gute Grundlage, um jetzt über Lösung zu sprechen. Müssen wir ja nicht, weil wir ja nur vermutet haben, aber...
Genau. Was sagt Marie? Timekeeper?
Naja, die Zeit ist eigentlich schon über, aber ich finde es jetzt auch schade, wenn wir jetzt so rausgehen. Dann wird das halt eine überlange Folge. Folge mit Überlänge, so heißt es.
Ja, oder wir gehen einfach raus, weil über Lösungen können wir eh nicht sprechen. Also wir haben ja nur vermutet, wir wissen ja nicht, ob das die Bedürfnisse sind.
Aber jetzt mal rein theoretisch. Wir sind jetzt zum Beispiel die Arzthelferin, haben das gehört. Wenn ich jetzt mich selber kurz kläre, ja, also checke, was habe ich denn, warum geht es mir damit jetzt gerade nicht gut? Dann habe ich die Möglichkeit, je nachdem, wie viel ich von mir preisgeben möchte in der Situation, aber das zu äußern.
Genau.
Kann ich?
Genau.
Gleichzeitig, wenn ich es erstmal für mich geklärt habe, ist eigentlich ganz cool, also dieses Ali, atmen, lächeln, innehalten.
Dann reicht es manchmal schon.
Reicht es mir schon? Aha. Dann habe ich ja für mich das mit mir geklärt.
Ja.
Und dann kann ich sagen, kann es sein, dass Sie gerade möglicherweise überfordert sind. Das ist dann so alltagssprachlich, überfordert sind mit dem Gerät.
Ja.
Was haben Sie denn? Was haben Sie denn da gerade? Was hat gerade nicht funktioniert?
Ja, klar bin ich überfordert, kommt dann wahrscheinlich sowas. Ja, klar bin ich überfordert. Was ist das denn? Was soll das denn? Und dann kann man weiter drauf eingehen.
Und dann tatsächlich, so wie sie auch reagiert hat, fand ich schon gut. Also Bewertung, aber das ist es ja dann auch, ne? Wenn Sie mögen, geben Sie mir einen Moment, dann bin ich gleich bei Ihnen, wir machen es zusammen.
Ja.
Wir schauen dann mal. Genau. Und das, was ich erlebt habe, war, sie hat es runtergeschluckt und hat dann gesagt, wir machen das gleich zusammen oder hat das Angebot auch unterbreitet. Und wahrscheinlich ist sie irgendwann später nochmal in die Küche und hat gesagt, so eine alte Schrapnelle. Und das nicht mit sich rumzutragen, das ist die Herausforderung. Oder das ist dann im Ergebnis das, was es schöner macht, was es angenehmer macht noch. Na, weil dann eben diese Energie nicht mehr da ist und weil dann auch der Mensch, der als nächstes vor ihr steht, in dem Falle ich,
das nicht,
nicht noch von dieser Energie profitiert, in Anführungszeichen. Na, genau, ja.
Okay, vielleicht so viel zu... möglichen Umgängen mit der Situation. Ich danke euch, bis nächste Woche.
Na, tschüssi.
Bis nächste Woche.
Und von dieser Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel kommen wir unmittelbar zum nächsten Geburtstag, den ich erwähnen möchte. Wenn man über den 12. November nachdenkt und in die Geschichte guckt, darf man auf gar keinen Fall vergessen, einen Geburtstag, der 1866 begann, als nämlich Sun Yat-sen geboren wurde. Der ist das aus zwei Gründen erwähnenswert. Der erste Grund ist, er wurde am 1. Januar 1912 der erste provisorische Präsident der Republik China und hat damit gewissermaßen das Ende des 2000-jährigen Kaiserreichs eingeläutet, sagen wir mal so in meiner Terminologie. Und er ist zweitens deswegen erwähnenswert, weil Sun Yat-sen wahrscheinlich einer der wenigen ist, der sowohl von der Volksrepublik China als auch von der Republik China auf Taiwan heute noch verehrt wird. Seine politische Philosophie ist als die drei Prinzipien des Volkes bekannt. Diese drei Prinzipien sind das Prinzip der Volksgemeinschaft, das Prinzip der Volksrechte und das Prinzip der Volkswohlfahrt. Man könnte das vielleicht in unserer heutigen Terminologie übersetzen mit das Prinzip des Nationalstaates, also der Gleichberechtigung Chinas in dieser Welt. Das zweite ist das Prinzip der Demokratie, nämlich dass das Volk über Gesetze abstimmt und Gesetze vorschlagen kann. Und das Prinzip der Volkswohlfahrt beschäftigt sich mit den vier Grundbedürfnissen des Lebens, die der Staat befriedigen muss: Ernährung, Bekleidung, Wohnung und Verkehr. Und man könnte es vielleicht übersetzen mit das Prinzip des Sozialstaats. Und deswegen ist Sun Yat-sen zu erwähnen in diesem Kreis der am 12. November Geburtstag gehabt habenden Menschen. Ein anderer ist 1910 geboren, wäre also jetzt 115 Jahre alt geworden. Das ist Kurt Hoffmann, ein deutscher Filmregisseur, der, wenn man die deutsche Filmgeschichte sich anguckt, auf gar keinen Fall vergessen werden darf. Er hat sehr viele Unterhaltungsfilme gedreht, darunter zum Beispiel, ich denke oft an Piroschka oder die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Und er hat aber auch einen Film gedreht, der gewissermaßen eine Auseinandersetzung, eine satirische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte von 1913 bis etwa 1953 war. Und dieser Film hatte den Titel »Wir Wunderkinder«. Unbedingt sehenswert, wenn man sich mit der deutschen Filmgeschichte auseinandersetzen möchte. Von Kurt Hoffmann habe ich kein eigenes Tondokument, aber seine bevorzugte Schauspielerin in seinen Filmen war Lieselotte Pulver. Und aus einem dieser Filme habe ich einen kurzen Ausschnitt von Lieselotte Pulver mit dem Titel Suleika. Und der Film hieß »Das Spukschloss im Spessart«.
Mit Briefen nach ihrem schönen Leibe riefen, la la la, sie wollt nicht mehr Besuch auf ihrer Lagerstatt. Sogar zum großen Sultan sprach sie nein. Sie wollte keine Sultanine sein, sie sagte, ab in die Wüste, ab in die Wüste. Doch brichst du deinen Kopf schon auf dem Hals, da siehst du, ab in die Wüste, ab in die Wüste. Dann leg ich dich als Mumie erst ins Salz, verblüste. Ab in die Wüste, weg von der Wüste. Ich sammle Männer, aber nur als Aufgespießte. Ehe du ihr blass und der Glas bei mir liegst, nimm lieber das nächste Kamel, das du kriegst. Ab in die Wüste, siehste, du ziehste ab.
Lilo Pulver war das. Als Sängerin vielleicht nicht unbedingt eine Offenbarung, aber als Schauspielerin einfach unschlagbar damals in diesen Zeiten. Und dann sind wir gar nicht so weit entfernt von einem anderen, der sich mit Humor, mit Satire, mit Ironie wirklich einen ganz, ganz großen Namen gemacht hat und den ich wegen seiner Fähigkeiten, die Abgründe der Kommunikation zwischen Menschen zu persiflieren, außerordentlich schätze, das ist Loriot. Der hätte heute den 102. Geburtstag gehabt. Und er begann ganz anders, nämlich er begann entsprechend der Familientradition eine Offizierslaufbahn, war darin auch gar nicht so unerfolgreich, hat aber rückblickend dann gesagt, auf die Frage, ob er im Zweiten Weltkrieg ein guter Soldat gewesen sei, geantwortet mit den beiden Sätzen, nicht gut genug, sonst hätte ich am 20. Juli 1944 zum Widerstand gehört. Aber für den schauerlichen deutschen Beitrag zur Weltgeschichte werde ich mich schämen bis an mein Lebensende. Von diesem Schämen habe ich jetzt nichts übernommen, aber man kommt nicht drum rum, ein Stück von Loriot vorzuspielen, was diese Kommunikation aufgreift. Und insoweit knüpft das auch an die Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Und jetzt hören wir das Ei.
Wie lange hat das Ei denn gekocht?
Zu viel Eier sind gar nicht gesund.
Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat.
Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben.
Das weiß ich.
Was fragst du denn dann?
Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann.
Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten.
Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich?
Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn.
Ach. Und woher weißt du, wann das Ei gut ist?
Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott.
Nach der Uhr oder wie?
Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl.
Im Gefühl? Was hast du im Gefühl?
Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist.
Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht.
Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht?
Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten.
Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten.
Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht.
Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte.
Nein, nein.
Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen.
Das habe ich doch gesagt.
Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal.
Ich hätte nur gern ein weiches Ei.
Gott, was sind Männer primitiv.
Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um.
Loriot, man wird sich an seinen Geburtstag noch lange erinnern können, glücklicherweise. Und dann haben wir noch ein paar Geburtstage, die erwähne ich jetzt nur stichpunktartig. Das ist zum Beispiel Michael Ende, der deutsche Schriftsteller, der auch Vorlagen für Filme gedreht hat. Und ich habe dazu jetzt keinen Musiktitel, sondern ich habe zu dem nächsten Geburtstag 1929, genau am selben Tag wie Michael Ende geboren ist, Grace Kelly, die US-amerikanische Schauspielerin und spätere Fürstin von Monaco. Und wir hören hier aus ihrem ersten großen Erfolgsfilm, da war allerdings nicht so sehr sie selber im Mittelpunkt, aber der Film war eine große Offenbarung und der Musiktitel, den ich aus diesem Film herausgesucht habe, der lautet Do Not Forsake Me, Oh My Darling.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave.
and I must face that deadly killer. While I, a coward, a craven coward, I'll lie a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair beauty. Look at that big hand move along near in high noon. He made a vow while in state's prison, thought it would be my life or his. And I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise when we wed. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, I can't be leaving until I shoot Frank Miller dead. Wait long, wait long, wait long.
Do not forsake me, oh my darling. Mit Grace Kelly und Tex Ritter waren die Interpreten dieses Songs, der in dem Film High Noon oder auch 12 Uhr mittags eine große Rolle gespielt hat. Wir kommen zu einem Thema, das ganz abseits von Geburtstagen eine Rolle spielt, immer wieder, nämlich unser Gehirn. Und mit dem Gehirn beschäftigt sich meine heutige Wissenschaftsecke. Vom Hirn habe ich sie genannt und sie ist heute, weil man sich mit dem Hirn ja bis in die letzten Verästelungen beschäftigen kann, auch ein bisschen länger geraten, nicht nur der Switch vom Frosch zum Vogel, sondern auch die Wissenschaftsecke heute ein bisschen länger mit allem möglichen Neuen zum Hirn und vor allen Dingen auch zu vielen Punkten, die man schlicht und einfach noch nicht weiß. Aber wenn man weiß, dass man etwas nicht weiß, dann weiß man ja auch, was man noch rauskriegen muss. Viel Interesse, die Wissenschaftsecke. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich mich das letzte Mal in einer Wissenschaftsecke mit dem Gehirn beschäftigt habe. Natürlich habe ich mich in der Zwischenzeit mit künstlicher Intelligenz befasst, mit dem Altern, mit Verhalten. Alles Themen, die das Gehirn immer auch mitbehandeln und natürlich bemühen. Aber heute soll einmal wieder das Gehirn selbst im Mittelpunkt stehen. Fangen wir gleich mit dem ersten Thema an. Wie funktioniert eigentlich die Bewegung von Tieren im Schwarm? Also von Vogelschwärmen oder Fischschwärmen oder Heuschreckenschwärmen? Wenn wir diese Schwärme sehen, sind die meisten erst einmal beeindruckt von der Anzahl der Tiere, dann von ihren Bewegungen. Und bald stellt man sich die Frage, wie geht das eigentlich, dass so viele Tiere sich so dicht gedrängt bewegen, ohne sich dabei zu berühren oder zu stören? Hierzu gab es bisher ein Modell, das grob gesagt auf folgender Annahme beruhte. Man ging davon aus, dass die synchronisierten Bewegungen von Tiergruppen auf einfachen Verhaltensregeln beruhen, etwa sich an direkten Nachbarn auszurichten, Kollisionen zu vermeiden oder nahe beisammen zu bleiben. Zwar konnten solche Regeln in Computermodellen schwarmähnliches Verhalten nachbilden, doch sie haben nicht berücksichtigt, wie Tiere ihre Umgebung tatsächlich wahrnehmen und wie sie diese Wahrnehmungen verarbeiten. Mohammad Zalashur und Ian Cousin von der Universität Konstanz und dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie haben jetzt ein anderes Modell entwickelt, das auch neurobiologische Prinzipien integriert. Dieses Modell zeigt, dass Schwarmverhalten auf natürliche Weise aus einer einfachen und im Tierreich weit verbreiteten neuronalen Architektur entstehen kann, dem sogenannten Ring-Attraktor-Netzwerk. Die Tiere sind danach während des Schwarmverhaltens nicht an das Befolgen starrer Verhaltensregeln angewiesen. Vielmehr kommt dieses Verhalten dadurch zustande, dass sich die Gehirnprozesse der einzelnen Tiere über ihre Wahrnehmung miteinander verknüpfen. Jedes Individuum verarbeitet seine Umgebung mit Hilfe des Ring-Attraktors. Man kann sich das vorstellen wie ein kreisförmiges neuronales Netzwerk, das Richtungen zu wahrgenommenen Objekten im Raum verfolgt. Auf diese Weise kann ein Tier seine Peilung zu den anderen Tieren der Gruppe im Verhältnis zu stabilen Umgebungsmerkmalen vornehmen. Sobald viele Individuen miteinander interagieren, synchronisieren sich ihre neuronalen Aktivitäten, wie die Forschenden nun herausfanden. Dies führt wiederum dazu, dass die Tiere sich aneinander ausrichten, wodurch eine kollektive Bewegung entsteht. Koordinierte Gruppenbewegungen entstehen danach direkt aus Navigationsprozessen im Gehirn. Entscheidend ist, dass das Ring-Attraktor-Netzwerk nicht nur einfache Schwarmbildung ermöglicht, sondern eine Vielzahl kollektiver Verhaltensweisen hervorrufen und bewältigen kann. Von plötzlichen Ausdehnungen des Schwarms bis zu reibungslosen koordinierten Richtungswechseln. Empirische Studien, die an Fischen und Heuschrecken untersuchten, wie Tiergruppen scheinbar mühelos auf ihre Umgebung reagieren, unterstützten diese Annahmen des neuen Modells. Ich zitiere Zalashur: Es ist eine elegante Lösung. Statt für jedes Verhalten neue Regeln zu benötigen, nutzen Tiere ein flexibles, integriertes System, das aus Einfachheit Komplexität schafft. Zitat Ende. Das Modell eröffnet im Übrigen nicht nur ein möglicherweise besseres Verständnis bei Tieren, sondern eröffnet Perspektiven für die Schwarmrobotik, in dem biologische und künstliche neuronale Netzwerke zusammengedacht werden. Roboter könnten sich so zum Beispiel dynamisch koordinieren, ohne GPS oder zentrale Steuerung, indem sie das duale Navigationssystem des Gehirns nachahmen. Flexibel erlaubt es das Modell zudem, Funktionen wie Lernen, kollektive Wahrnehmung und Entscheidungsfindung zu integrieren. Vor allem jedoch, so die Forschenden, bietet es eine neue Perspektive auf die Ursprünge kollektiver Bewegung. Als natürliches Ergebnis einer gemeinsamen räumlichen Wahrnehmungsperspektive im Gehirn. Veröffentlicht ist diese Studie in der Zeitschrift Nature Communications. Forschende des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen, Leibniz-Institut für Primatenforschung, haben herausgefunden, dass sich das Gehirn großflächig über mehrere Hirnregionen neu organisiert, wenn es lernt, Bewegungen mit Hilfe einer Gehirn-Computerschnittstelle in einer virtuellen Umgebung auszuführen. So konnte gezeigt werden, wie sich das Gehirn anpasst, wenn es motorische Prothesen steuert. Die Erkenntnisse helfen nicht nur, die Entwicklung von Gehirn-Computer-Schnittstellen voranzutreiben, sondern verbessern auch unser Verständnis der grundlegenden neuronalen Prozesse, die dem motorischen Lernen zugrunde liegen. Um präzise Bewegungen auszuführen, muss sich das motorische System unseres Gehirns kontinuierlich neu kalibrieren. Wenn wir einen Basketballkorb treffen wollen, dann klappt das gut mit dem vertrauten Basketball. Braucht aber extra Übung mit einem leichteren oder schwereren Ball. Unser Gehirn nutzt die Abweichungen von dem erwarteten Wurfergebnis zum Beispiel als Fehlersignal, um bessere Befehle für den nächsten Wurf zu erlernen. Diese Leistung muss das Gehirn auch erbringen, wenn es über eine Gehirn-Computer-Schnittstelle eine Bewegung steuern will, beispielsweise die einer Neuroprothese. Unklar war dabei bislang, welche Regionen des Gehirns das zu erwartende Ergebnis der Bewegung widerspiegeln, nämlich die Flugbahn des Balls, welche das Fehlersignal und welche das korrigierte Bewegungskommando, das den vorhergehenden Fehler kompensieren will. Um sich diesen Fragen zu nähern, untersuchten die Forschenden das motorische Lernen in den Hirnregionen von Rhesusaffen, die für die Steuerung von Arm- und Greifbewegungen verantwortlich sind. Die frontalen Areale sind unter anderem für die Planung und Ausführung von Bewegungen durch das Senden der entsprechenden Signale an die Muskeln verantwortlich. Parietale Hirnregionen spielen eine Schlüsselrolle bei der Integration sensorischer, insbesondere visueller Signale und helfen somit beispielsweise die Position des Bewegungsziels im Raum zu bestimmen. Die Rhesusaffen wurden darauf trainiert, einen Computercursor über eine Schnittstelle in einer dreidimensionalen virtuellen Umgebung allein durch ihre Gedanken zu bewegen. Dabei wurde die Aktivität der Nervenzellpopulationen in den entsprechenden Hirnarealen gemessen. Mithilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens interpretierte die Schnittstelle kontinuierlich die Gehirnaktivitätsmuster der Tiere und übersetzte sie in eine Bewegung. Auf diese Weise konnte der Algorithmus so verändert werden, dass die Übersetzung systematisch falsch war, ohne die natürlichen Bewegungsfähigkeiten der Tiere irgendwie zu beeinträchtigen. Die Bewegung, die die Tiere auf dem Bildschirm sahen, entsprachen also nicht der Bewegung, an die die Tiere zuvor gedacht hatten, wenn man so will. Infolgedessen mussten die Affen ihre Gehirnaktivität wiederholt anpassen, um diese experimentell provozierten Fehler auszugleichen. Dies ermöglichte es den Forschenden, den Lernprozess im Gehirn im Detail zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigen im Einklang mit früheren Befunden, dass das Gehirn diese Aufgabe lösen kann, ohne seine Netzwerkverbindungen umzustrukturieren. Das Gehirn greift auf eine schon vorhandene Lösung zurück, also auf eine grundsätzlich für das Gehirn bekannte Bewegung, so als würde man einfach in eine andere Richtung zielen, um die Flugeigenschaften des neuen Balls zu korrigieren. In anderen Lernsituationen muss das Gehirn gänzlich neue Bewegungsabläufe erlernen und dafür Nervenverbindungen ändern oder neu verknüpfen, was sich hier als nicht notwendig herausgestellt hat. Das ist für Neuroprothesen erstrebenswert, denn es erleichtert das Erlernen mit deren Umgang. Überraschenderweise spiegeln dabei, so jedenfalls die neuen Befunde, unterschiedliche Regionen des Gehirns gemeinsam die korrigierten Bewegungskommandos wider. Nicht, wie zuvor vermutet, in einem Teil der Großhirnrinde das Bewegungskommando an die Muskeln und in einem anderen die vorhergesagte sensorische Konsequenz dieses Bewegungskommandos. Enrico Ferrea, der leitende Forscher der Studie, sagt das so: Die Studie zeigt, dass der parietale Teil des Gehirns nicht die erwartete sensorische Konsequenz der Bewegung widerspiegelt, sondern einen korrigierten motorischen Befehl, so wie auch der frontale Bereich des Gehirns. Zitat Ende. Dies war überraschend, da der parietale Teil des Gehirns eher dafür bekannt ist, sensorische Informationen aus verschiedenen Sinnesorganen zusammenzuführen. Das bedeutet, dass sich die Gehirnrinde großflächig und einheitlich anpasst, um unsere Bewegungsplanung an veränderte Bedingungen neu auszurichten. Alexander Geidl, Leiter der Forschungsgruppe Sensomotorik am Deutschen Primatenzentrum, erläutert das wie folgt. Ich zitiere ihn. Die Studie ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserem Verständnis von Lernprozessen während der Bewegungsplanung und Steuerung. Indem wir verstehen, wie das Gehirn Bewegungen neu kalibriert, können wir effektivere Prothesen entwickeln, um die